ARD. Unter dem Gras darüber. 39.
Als es noch keine Pille gab, kann ich mich erinnern, ich hatte einen Freund mit, wie alt war ich, 14 bis 17. Und ich, also wir wollten schon gern probieren, aber wir haben auch Angst gehabt, ne? Und deswegen hat es auch nicht stattgefunden, weil man es eben nicht so 100% verhüten konnte.
Ich gehörte ganz bestimmt zu den allerersten, die 1966 die Pille nahmen. Also ich weiß gar nicht, vielleicht gab es sie schon ab 65, aber erst als ich 20 war, habe ich mich auch getraut, den Frauenarzt das zu fragen.
Das eigentlich einschneidendste Erlebnis in dieser Wohngemeinschaft meiner ersten war, ich komme eines Tages in die Wohnung und da findet auf dem Küchentisch wirklich wie Klischee eine Abtreibung statt. Und es war für mich schon wieder ein extremer Einblick in eine Welt, von der ich noch nichts wusste, dass es sowas auch gab. Das werde ich nie vergessen, wie ich. Und dann der Freund war dabei, ja, und die wollten mich rausschmeißen. Aber ich war ja nun schon Kinderkrankenschwester soweit. Ich hatte kein Problem mit Blut, ich konnte mit Schmerzen umgehen, all das konnte ich ja. Und ich gesagt habe, nein, ich bleib jetzt hier. Ich helfe ihr jetzt, ne? Es war so was von furchtbar. Und das war die Entscheidung zu sagen, so, du musst dich mit dem Thema Frauen beschäftigen. Das soll dir selber nicht passieren. Warum muss diese Frau hier unter solchen Bedingungen einen Schwangerschaftsabbruch haben? Das Wort gab es ja so gar nicht, diese Abtreibung. Ja?
Also meine Abtreibung, da war ich 21 Jahre alt. Ich war ja selber noch, fühlte mich noch als Kind. Und ich fing gerade an, in Berlin zu studieren. Also das ging, war alles überhaupt nicht denkbar. Und da fing dann die Diskussion von der Frauenbewegung an, die Adressen, die man noch unter der Hand bekam. Und ich weiß noch, ich bin da mit meiner Tante zu einem Arzt, der war in Bergen-Enkheim. Das war also eben so eine Geheimadresse. Und dann saß dann da und der hat es abgelehnt, hat gesagt, es wäre schon zu spät. Dann sind wir nochmal weiter nach irgendeinem zum anderen Arzt. Und der war gerade aufgeflogen im Gefängnis. Und wir sind dann letzten Endes da in diesem Nuttenviertel zu einem Arzt gegangen, der noch bereit war, so spät es zu machen. Und es war wirklich eine fiesche Abtreibung, weil er hat mir dann eigentlich nur das Blut abgesaugt. Und das dauerte noch zwei Monate, dass ich das Kind im Bauch hatte. Und die Abtreibung nicht funktionierte. Und ich habe dann also immer Blutung gehabt. Ja, und dann war ich dann letzten Endes im sechsten Monat als Kind, ganz unter entsetzlichen Umständen dann eigentlich auch zur Welt kam. Da war ich schon wieder in Berlin. Und im Krankenhaus, weiß ich auch noch, bin ich zur Sau gemacht worden von dem zuständigen Arzt. Ich war fast ohnmächtig dann, als das Kind dann zur Welt kam. Der Arzt sagte dann, kommen Sie denn dazu, so eine Abtreibung zu machen? Und das ist doch Leben und was weiß ich. Also mich moralisch total unter Druck gesetzt, ich halb ohnmächtig. Und ich habe nur noch gedacht, also ich war einfach dann nur noch froh, es hinter mich gebracht zu haben. Das wirklich, das war ja absolut an der Grenze, dass ich da hätte überleben können. Das war mir natürlich gar nicht bewusst, aber da ist man ja dann nur froh, dass man das Kind hinter sich hatte. Ja, und es waren natürlich abscheuliche Bedingungen.
Ich weiß nur noch, es war absolut grausam, wie er mit irgendwas in ihr rumgemacht hat. Ich kann es wirklich nur so beschreiben, ja. Sie hatte sich so ein Waschlappen, der umwickelt war, mit dem Handtuch in den Mund gesteckt, damit sie nicht schreit. Völlig aufgelöst. Und dann hatten wir das war wirklich wahnsinnig, so eine Küchenschüssel, wo man sonst Salat drin macht, ja, so drunter gehalten, um das Blut aufzufangen. Es war so ein Horrorszenario, dass ich es mehr atmosphärisch noch beschreiben kann, als dass ich es im Detail sagen könnte. Es war, als wäre es gar nicht real. Zumal es ganz leise sein musste. Das, am meisten habe ich in Erinnerung dieses, es muss leise vor sich gehen, ja. Mir hat diese Frau so unglaublich leid getan. Es war so schlimm. Und wir wussten dann gar nicht, ob das geklappt hat oder nicht. Das kommt ja noch dazu. Ja? Sie hat geblutet und geblutet und geblutet und wir haben sie dann in ihrem Zimmer hingelegt und dann gab es andere Medizinstudenten im Freundeskreis und dann hat sie alle möglichen Medikamente, die man irgendwo versucht hat zu organisieren, damit es keine Entzündung gibt, damit es dieses nicht gibt, gekriegt, so wie ich die Pille genommen habe. Ich habe mir Pillen klauen lassen von der Freundin, deren Mutter eine Apotheke hatte. Ich habe alles geschluckt, was ich gekriegt habe. Null Ahnung von hoch- und niedrig dosierten Hormonen. Das war die Pille und das habe ich halt geschluckt. Ja? Also eigentlich waren wir wahnsinnig uninformiert.
Natürlich bin ich nicht aufgeklärt worden, aber damals wurde man auch nicht aufgeklärt. Ich glaube, ganz wenige Eltern werden das gemacht haben. Keine meiner Freundinnen ist aufgeklärt worden. Wir Freundinnen haben uns untereinander aufgeklärt, weil irgendjemand hatte ältere Geschwister und oder wir lasen heimlich im Lexikon oder und dann reimten wir uns das so zusammen und erzählten, wir forschten richtig. Das war ein so ab 13, 14, das war eine wesentliche Sache, dass man sich versucht zu informieren und sich im Freundinnenkreis dann erzählt, was die wieder rausgefunden hat und was jene rausgefunden hat. Und ich glaube, ich war 13, als mir eine Freundin erzählte, wie der Geschlechtsverkehr tatsächlich dann, wie das genau ist. Und sie hat mir das ganz nüchtern erzählt. Sie hat nämlich ihre ältere Schwester gefragt. Und ich fand es ja sowas von grauenhaft. Ich erinnere mich noch genau. Also die Vorstellung erschien mir ja widerlich.
Also wir wurden nie sozusagen handwerklich aufgeklärt, also wie sexuelle Praktiken funktionieren oder was, davon war nie die Rede. Ich glaube, dass Aufklärung über den Beichtspiegel im Gebetbuch stattfand, weil ich ja sehr katholisch war, sehr interessiert war an Selbstbefriedigung und das ja im Rahmen der katholischen Kirche ungern gesehen wird. Und dann ging ich immer alle 4 Wochen zur Beichte, was ich super fand, weil danach ging es einem wieder richtig gut und man konnte dann das alles wieder weitermachen. Und dann standen die 10 Gebote da über Seiten und dann immer so Fragen, wie man sich diesen Geboten zu nähern hat. Und dann stand da drin im 6. Gebot Unschamhaftigkeit. Hast du deinen Samen unnütz vergeudet? Ich wusste gar nicht, was das war. Also ich habe immer die Fragen, die da auf so eine geheimnisvolle Weise gestellt wurden, die habe ich dann immer mit einer Wirklichkeit meiner Fantasien in Verbindung gebracht und so wurde da ein reichhaltiger Erfahrungsschatz draus.
Aufklärungsbücher, die habe ich dann heimlich gelesen. Verstanden habe ich sie eigentlich nicht, weil ich auch nicht aufgeklärt wurde von meiner Mutter. Das habe ich so von Freundinnen dann gehört, aber ich fand die sehr spannend. Aber ich weiß noch, ich erinnere mich, dass das natürlich Aufklärungsbücher im Sinne des Katholizismus waren. Ich weiß, da hieß es dann also beispielsweise, dass man in der Hochzeitsnacht solle man doch den Mann bitten, dass er also das Licht löscht. Ja? Und ich dachte mir immer, um Gottes Willen, das wird ja was sein. Naja. So war das, der Katholizismus. Also sehr sexualfeindlich und ach Gott, ich weiß noch, dass in diesen Aufklärungsbüchlein von der katholischen Kirche dann auch noch so drin stand, dass man also den Mann nicht provozieren sollte, weil der könne es dann nicht mehr an sich halten oder was auch immer. Ich wusste ja gar nichts damit anzufangen, dass man nicht zu kurze Röcke anzieht, dass man nicht zu enge Röcke anzieht und so weiter und so weiter.
Bei mir war das Entscheidende, Kind oder nicht Kind, ich wollte einfach mit einer Frau schlafen. Und ich hatte mich so dumm angestellt, ich war so schüchtern, dass ich mich nicht getraut hat. Und ich hätte mit Freude Kinder in Kauf genommen und sogar Geschlechtskrankheiten, wenn es sein muss, wenn ich nur das Glück, diese Wonne hätte genießen dürfen, zu vögeln. Und dann hat sich plötzlich von selbst ergeben. Also ich war aber schon 23, als ich die Muckel kennenlernte. Die Muckel war auch 22 und hatte so gut wie keine Ahnung. Und es war sehr, sehr brav alles. Also man musste sich das Maul fusselig reden, um eine Frau ins Bett zu kriegen. Und währenddessen war man entweder besoffen oder man schlief vor Langeweile ein. Das änderte sich erst so ab Mitte der 70er Jahre. Und da wurde es dann interessant zu verhüten. Aber Es gab ja Gott sei Dank kein AIDS. Also das Schlimmste war, man hatte ein bisschen Angst vor Schwangerschaft, aber es hielt sich irgendwie in Grenzen.
Ja, ich wurde schwanger und ich fand es wunderbar. Und die anderen fanden es nicht wunderbar um mich rum. Die konnten überhaupt nicht verstehen, dass ich ein Kind will. Also, haben gesagt, da wo du herkommst und das, was du bisher für ein Leben hattest, du musst doch das Leben erstmal genießen, jetzt mach doch Reisen, jetzt mach doch irgendwas. Aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Das schien mir jenseits meiner Möglichkeiten. Ich hatte ganz wenig Geld. Ich habe dann gejobbt über Adia Interim, immer so als Sekretärin, als Kontoristin, also Zeitarbeitsstellen angenommen, um Geld zu verdienen. Und mich irrsinnig auf mein Kind gefreut. Und der Vater des Kindes hat sich auch dann irrsinnig. Wir waren die Jüngsten beide und wollten dieses Kind. Damals war es noch nicht üblich, dass Väter mit zur Geburt können. Und wir wollten das aber unbedingt. Wir wollten, dass er dabei ist, weil das sein Kind ist und er auch das Gleiche sehen können soll. Und dann gab es ein Krankenhaus in Berlin, das Martin-Luther-Krankenhaus. Da gab es manchmal die Möglichkeit, hatten wir rausgefunden. Und dann sind wir dahin und haben gesagt, wir möchten gern, dass er bei der Geburt dabei ist. Und dann sagten die auch, okay, wenn keine andere schwere Geburt im Kreißsaal ist, könne er dabei sein. Und dann sind wir zweimal in das Krankenhaus hin, weil eigentlich jetzt das Kind kommen sollte. Aber da waren immer irgendwelche schwierigen Geburten oder so, dass er nicht hätte dabei sein können. Und dann habe ich immer gesagt, ich bleibe nicht, ich gehe noch mal nach Hause. Und beim dritten Mal musste ich dann bleiben. Und dann konnte er die erste Zeit auch dabei sein. Und das war damals noch völlig unüblich. Ja, es hieß immer, die Männer fallen in Ohnmacht oder was weiß ich. Und die Frauen wollen es nicht, denn ist es peinlich. Aber wir hatten in der Zeit eine solche naive, gesunde Nähe zueinander, dass sich diese Fragen überhaupt nicht stellten. Wir wollten ein Kind und wir wollten es zusammen. Er wurde dann in der letzten Phase der Geburt doch nach rausgeschickt, weil irgend so eine Arztgattin in den Kreißsaal kam, die sich weigerte, da drin zu bleiben, wenn ein Mann im Kreißsaal ist. Sodass also die letzte Phase der Geburt mein Mann gar nicht, der Kindsvater da gar nicht mitgekriegt hat. Naja, ich blieb dann noch 3 Tage im Krankenhaus, da ich ja aber schon Kinderkrankenschwester war. Die Ausbildung hatte ich ja. Durfte ich auch, habe ich darauf bestanden, dass ich mein Kind wickele und mich gleich kümmere und dass ich nach 3 Tagen mit dem Kind nach Hause gehen kann. Und dann hat der Kindsvater mich abgeholt und dann sind wir in die Wohngemeinschaft. Und da hatten die das ganz süß gemacht, standen überall Blumen und hatten alle Fenster aufgerissen. Also so an dem Tag waren sie doch dann alle sehr beeindruckt. Das hielt aber nicht lange ein, anders beeindruckte. Also wenn ich dann irgendwie sagte, oh, jetzt hier nicht so ein Krach und die Musik so laut, das Baby schläft, fanden sie das sehr unpraktisch mit dem Kind in der Wohngemeinschaft. Und wir mussten dann wirklich eine andere Wohngemeinschaft suchen, wo auch Kinder sind, damit es überhaupt, also so dieser Alltagsablauf von Ruhe und Regelmäßigkeit, dass der gewährleistet war. Und das war eine eigenartige Erfahrung, dass man mit dem Kind in der Wohngemeinschaft nicht bleiben konnte. Ne? Wir haben dann später auch nur noch mit, oder ich habe ja lange dann auch nach der Trennung von meinem ersten Mann noch lange in Wohngemeinschaften gelebt, immer darauf geachtet, dass auch andere gleichaltrige Kinder da sind. Und es war für die Kinder dann eine sehr schöne Lebensform, Geschwister um sich rum zu haben quasi. Und für mich auch, wo ich ja immer berufstätig war, dass ich wusste, mein Kind ist gut versorgt.
Ja, also mein Name ist Sebastian Popp. Ich bin am 10.01.64 geboren, war dann mit vielen anderen im sicherlich einem der ersten, wenn nicht dem ersten antiautoritären Kinderladen in der Bundesrepublik. Der war damals in der Eschenheimer Landstraße in Frankfurt. Und das war für uns Kinder, glaube ich, schon ein kleines Paradies, weil wir konnten da alles machen, was wir machen wollten. Und ja, also ich denke, das war schon stellenweise, glaube ich, so wie Lieschen Müller, sage ich jetzt mal, sich antiautoritären Kinderladen vorgestellt hat. Wir sind da irgendwann morgens um 10 rein und konnten treiben, was wir wollten. Und wenn wir das Gefühl hatten, Das Beste, was man mit einem Piano machen kann, ist auf den Tasten rumzulaufen. Dann sind wir auf den Tasten des Pianos rumgelaufen. Und es war insofern natürlich paradiesisch, dass wir, ja, wir hatten irgendwie, die Eltern haben gekocht mittags. Das heißt, sie waren auch präsent. Wir hatten, damals nannten wir das dann, also ab einem gewissen Punkt Bezugspersonen. Wir hatten relativ viele Leute, die sich um uns gekümmert haben. Wenn wir das wollten, wenn wir das nicht wollten, waren die auch nicht da. Und ich denke, so, wir haben uns damals auch keine Gedanken gemacht. Also ich denke, so, was weiß ich, so alt wie wir damals waren, 3, 4, 5 Jahre alt in der Gruppe. Also wenn wir im Sommer nackt auf die Straße gegangen sind, war für uns kein Problem. Und wir haben dann immer nur gemerkt, wenn die Spiegelung von anderen auf uns da wiederkam, dass das offensichtlich für die ein Problem ist. Und ich sage mal so, die Frauenkampfpresse damals, die Brigitte, die haben sowas natürlich auch scharf kommentiert. Oder das sind so Kleinigkeiten, also auch, das war so eine Geschichte, dann, klar, also irgendwie spielt man dann, keine Ahnung, Cowboy und Indianer und dies und das und jenes. Und dann hatten wir uns irgendwann so kleine Fahrtenmesser gekauft bei Frau Moderow, das war sozusagen in der Nähe unseres Kinderladens und so ein Spielwarenladen, Süßigkeitenladen. Ja, und dann haben wir mit denen gespielt und sind mit denen auch in die Schule gegangen. So haben wir uns auch wieder nichts bei gedacht. War es dann aber auch so, dass dann unsere Eltern erzählten, also wir sollten das irgendwie nicht wieder machen, weil auch da stand dann in der Zeitung, die Terrorkids jetzt mit Messern in der Schule.
Wir hatten so das Gefühl, dass, was wir kennen, wollen wir für unsere Kinder nicht. Ich war ja nun immer im Kindergarten und im Hort. Ich bin ja diese ganzen Institutionen durchlaufen selber. Hatte dann auch nach der Kinderkrankenschwesternausbildung eine Umschulung als Erzieherin gemacht in Berlin. Am Pestalozzi-Fröbel-Haus, wir waren so die ersten Umschüler. Das heißt, wir hatten schon einen fertigen Beruf und haben jetzt umgeschult auf einen anderen. Es war damals ein echtes Experiment. Und da habe ich mich halt auch sehr mit Pädagogik beschäftigt. Und ich wollte, dass mein Kind so viel als möglich Freiheit hat, dass es nicht mehr diese Sauberkeitskriterien erfüllen muss, wo dauernd mit I und Ä und Pfui erzogen wird. Ich hatte irgendwie so Bilder von Freiheit und sich wohlfühlen können und ausprobieren können. Und das war die Zeit, in der ja auch die Kinderläden in Berlin entstanden. Das heißt, dass wir Eltern waren eben überwiegend Eltern, die Studenten waren und in Wohngemeinschaften wohnten, beschlossen, wir machen das selber. Wir machen auch Elterndienste, wir suchen einen Laden, darum heißen die ja auch Kinderläden. Also der erste Laden, den wir in Schöneberg gefunden haben, war ein ehemaliger Tante-Emma-Laden. Der hatte halt einen großen Raum und einen kleineren Raum. Und in einem haben wir dann eine Küche gehabt und dann ein Klo. Bei den ganz Kleinen war es mit den Klos noch nicht so schlimm, weil es gab immer so sanitäre Auflagen. Die Stadt musste auch einen Kinderladen genehmigen. Das heißt, du warst plötzlich konfrontiert mit Paragraphen, wie was eingerichtet werden muss und aussehen muss, damit es vom Gesundheitsamt abgenommen werden kann. Also eine Welt, wo wir gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Das ließ sich aber in Gruppen alles leicht bewältigen. Es gab halt eine Arbeitsaufteilung, wer ist für welches Amt zuständig, wer muss sich worum kümmern, wo organisieren wir Geld. Wir haben die Kinderläden ganz billig eingerichtet. Wir haben dann quasi so Klettergerüste gebaut. Wir haben alles selber gemacht. Matratzen mit schön farbigen Stoffen bezogen. Es war nicht teuer von dem Inventar. Haben Anzeigen in den Zeitungen aufgegeben und dadurch Spielzeug bekommen für die Kinder, was man einmal in Sakrotan reintauchen musste wegen des Gesundheitsamtes. Also diese ganzen Kiki-Kram-Sachen. Haben Erzieherinnen angestellt, später auch Erzieher. Und jeden Tag hat ein Elternteil mit Kinderdienst gemacht, sodass man die Kinder alle kannte. Das mochte ich sehr, sehr gern, mit den Kindern gespielt hat. Die Väter haben auch Kinderdienst gemacht. Und man musste natürlich, und ich glaube, das wären alle Leute, die mal mit Kinderläden zu tun hatten, auch mit Grausen sich erinnern, wir mussten ja immer kochen. Wechselseitigen Kochdienst für die ganze Blage. Solange sie ganz klein waren, ging's noch. Als sie dann größer wurden und es dann 10, 12 Kinder waren und du musstest alle 2 Wochen kochen, das war schon viel Aufwand. Also als Vollberufstätige konntest du es kaum machen. Darum waren es ja überwiegend auch Studentinnen und Studenten, die einen Kinderladen gemacht haben. Wir hatten jede Woche abends Elternabend. Und da wurden natürlich mit sehr, sehr viel Emotionen die ganzen pädagogischen Konzepte, zum Beispiel der Sauberkeitserziehung. Ja, wie lange darf ein Kind Windeln anhaben? Darf es in die Hose machen? Wie lernen Kinder, auf den Topf zu gehen? Wie ist es mit der Reinlichkeit? Muss man ihnen was verbieten? Welche Form des Essens sollen sie lernen? Dürfen sie sich prügeln? Wir waren natürlich ja nun auch alle so friedenswild, pazifistisch und wollten nicht, dass unsere Kinder sich prügeln. Kinder prügeln sich aber. Und dann gab es Konflikte.
Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, was in meiner Dienststelle damals also mit Kopfschütteln nur gemacht wurde. Ich kam in einen Kinderladen in Friedenau, so im Souterrain runter, hatte mich angemeldet, was früher auch nicht üblich war, wenn man zur Aufsicht kam, dass man da sich anmeldete. Und kam mal rein und da die Eltern natürlich wussten, dass ich komme, hatten sie ihren Kindern gesagt, also da kommt die Olle vom Jugendamt und der werden wir mal zeigen, was wir sind. Und da hatten die sich also vorgenommen zu malen und hatten also so mit Kindermalfarbe darum gemalt. Und ich kam dann und setzte mich auf so einen Hocker, so einen Kinderhocker. Und ich merkte immer, wie zwei Mütter da so nickten und bis dann einer der Kinder, ich hatte mich mit den Kindern unterhalten und das lief eigentlich alles ganz normal, bis dann einer einen großen Pinsel nahm und ich hatte so einen Teddymantel, der war gerade 4 Wochen alt, einen hellblauen Teddymantel und der kam ihm und mir dann rote Farbe auf den Teddymantel strich. Und nun hatte man natürlich erwartet, dass ich da also nun aggressiv oder hysterisch reagiere, aber da mir nicht ganz klar war, ob das nun gezielt war oder ob das Kind von sich aus das gemacht hatte oder wo das nun herkam, habe ich gesagt, na, ist das eine schöne Farbe oder was hat dir daran so gefallen, weil ich hier so still sitze? Und dann kamen die anderen Kinder, die nun keine Angst mehr hatten, nicht? Und fing auch an zu streichen. Und wie sie denn fertig waren, und der Mantel nass war bis dort hinaus, und es war ja Winter, sagte ich denn so, nun habe ich keinen Mantel mehr, den werde ich euch wohl hier lassen müssen. Oh, dann werde ich aber Schnupfen haben, wenn ich nach Hause komme. Und nun passierte etwas, was mir auf der einen Seite die Selbstständigkeit und das selbstständige Denken dieser kleinen Rotzlöffel ganz deutlich machte. Der, der als erster ja gestrichen hatte, wohnte im Haus, oben im obersten Stockwerk und sagte zu mir, na, dann schläfst du heute bei uns. Ja, sage ich, das wird wohl nicht gehen. Doch, schläfst in meinem Bett. Der hatte also noch ein Gitterbettchen, ein vergrößertes. Ich sage, das glaube ich nicht. Doch, das kann ich dir zeigen. Und seine Mutter war ja da, nicht? Die hatte ihn ja angepickt. Nahm mich an die Hand, der Junge, und sagte, Mutti, gib mir mal die Schlüssel. Also das hätte sonst im Kindergarten kein anderes Kind getan in dem Alter. Und dann gingen wir rauf, Mutter kam mit, die ganzen Kinder alle mit, bis oben in den 4. Stock. Und dann sagte ich, da sollen wir beide drin schlafen? Ich sage, da passen wir doch ja nicht rein. Doch. Also, er wollte. Na gut, sage ich. Fragte ich die Mutter, darf ich mich da reinlegen? Nicht, nicht? Dann war ja klar, hätte er auch kaputt gehen können, nicht? Ja, sagt sie. Ne? Und ich hatte den Mantel inzwischen aus und legte mich dann in das Bett so gekrümmt rein und dann packte er sich dazu. Wir lagen also richtig gekrümmt eng aneinander, wie Mutter und Kind manchmal liegt. Sagt er, geht doch. Und dann habe ich gesagt, so, und wenn wir uns umdrehen wollen? Und dann drehten wir uns beide um und das ging denn nicht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es ist doch wohl besser, ich gehe nach Hause schlafen. Ja, Mutter, die sagten ja nicht Mutter, sondern ja, Anna oder wie die hieß, dann gib ihr mal deinen Mantel. Und da war ich so perplex, dass dieses Kind sofort sozial sagt er, also wir haben das gemacht und nun müssen wir auch dafür sorgen, dass sie vernünftig nach Hause kommt, damit sie keinen Schnuppen kriegt. Nicht? Also so fing die Sache ja an. Und die Mutter dann sagte, na, ich habe aber nur einen Mantel, um ihn da so ein bisschen abzubringen. Und dann sagt er, na ja, dann gibst du ihr den bis zur Taxe. Und die Taxe müssen wir bezahlen. Wir haben das ja gemacht. Das war eine solche Leistung eines Kindes, erstens Verantwortung zu übernehmen. Das hatten sie innerhalb der Gruppe gelernt. Aber auch Verantwortung für einen anderen zu übernehmen. Dass ich mir sagte, also das hättest du in der Form nicht in jedem Kindergarten wieder erleben können.
Die 68er waren ja im Grunde auch ein abgeschlossener Kreis, fast müsste man sagen, ein Fremdkörper in der Gesellschaft. Und haben es ja zu meinem großen Bedauern nie verstanden, ein Echo in der Bevölkerung zu erzielen. Sie haben schon, ihre Sprache war völlig anders, als die Bevölkerung sprach. Und es ist doch eigentlich nie in den 68ern gelungen, wirklich Kontakt zur Bevölkerung, zum Volk zu bekommen. Sie sind doch reine Theoretiker gewesen. Und das war natürlich bei uns, in der Jugendbewegung auch so. Und ich bin überzeugt davon, dass vieles in unserem gesellschaftlichen Leben, vor allen Dingen in den Beziehungen der Geschlechter zueinander, nicht so wäre, wie es heute ist, wenn die Jugendbewegung nicht gewesen wäre.
Das ist was, was meine Mutter, die heute, also in diesem Jahr 80 wird, wirklich gelernt hat von uns Kindern und was sich ja auch gesellschaftlich durchgesetzt hat, dass es eben nicht mehr eine rechtlich oder moralisch definierte Form gibt, wie jetzt Geschlechter miteinander umzugehen haben, sondern dass es irgendwie Liebe, Gefühl oder was auch immer ist und danach soll es gehen. Ich meine, da sind meine Eltern natürlich durch ein Wechselbad der Abenteuer gegangen. Meine Schwester, die hat sich nach 6 Jahren von ihrem Mann getrennt, lebt mit einem anderen Mann zusammen, hat Kinder von 2 Männern und lebt mit den Kindern ihrer Vorgängerin zusammen. Ich selbst war verheiratet, dann geschieden, lebte mit einer Frau zusammen, mit der ich ein Kind habe. Also wenn meine Mutter in dem Fall nicht die Beziehung zu uns Kindern wirklich riskieren wollte, musste sie neugierig sein darauf, wieso geht das alles nicht mehr so, wie es mal gegangen ist. Ja, und das hat meine Mutter gelernt und sagt eben heute Sachen wie, ja, ist doch super, dass die Frauen arbeiten, das wäre einer Frau meiner Generation, wäre das gar nicht denkbar gewesen. Ja, dass heute irgendwie Männer auch im Haushalt mitarbeiten, ja, es wäre völlig undenkbar gewesen in ihrem Milieu, dass man zwischen Partnern etwas aushandelt und es nicht klar ist, wie die Dinge laufen und der Mann das sagt. Alles, das findet sie wunderbar und fragt, warum habe ich das nicht gehabt?
Na, ich denke, das ist das, was es im Westen gab, diese massive Anfrage einer ganzen Generation an die Elterngeneration, gab es nicht in der DDR, jedenfalls nicht offiziell. Also ich meine, es gab Literatur, ja, in der das auch eine Rolle spielte. Aber ich denke, da gab es wirklich einen Zwiespalt. Einmal diese offizielle Auseinandersetzung mit dem Faschismus hatte ja auch, war ja auch tabu besetzt. Also bestimmte Sachen konnten ja gar nicht besprochen werden. Und ich denke, in den Familien ist eigentlich auch wenig gesprochen worden. An Geburtstagen und so, da kamen so bestimmte Sachen dann hoch. Also habe ich auch erlebt in anderen Familien, ja. Also das dann, weiß ich, dann wurden auch mal Nazi-Lieder gesungen zum Beispiel, ne? Das kenne ich auch, ja.
Ja, es wurde ja auch vieles totgeschwiegen. Es gab ja vieles nicht offiziell. Also die Kriminalität war bestimmt niedriger als jetzt, aber so gar nicht vorhanden. Das stimmt ja nicht. Es wurde nur nicht an die große Glocke gehängt, weil man eben so ein bestimmtes Bild haben wollte. Es gab ja auch Antisemitismus und sonst was alles. Es wurde nur totgeschwiegen, ne?